Am 5. Mai 2018 startete die Raumsonde InSight der NASA zu unserem Nachbarplaneten, dem Mars, wo sie am 26. November 2018 erfolgreich auf der Oberfläche landete. Erste Bilder wurden übertragen und einige Geräte ausgesetzt, so zum Beispiel ein Seismometer und ein Hammer, der sich bis zu 5 Meter in die Tiefe der Marsoberfläche hineinhämmern soll. Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Martin Knappmeier vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung Berlin-Adlershof und Projektbeteiligten bei dieser Mission. Guten Tag, Dr. Knappmeier.
Ja, guten Tag.
Die zwei Geräte, von denen ich eben gesprochen habe, sind erfolgreich ausgesetzt worden. Sie sind auf der Oberfläche, auf Bildern kann man das auch sehen, nämlich das Seismometer. Daran sind Sie, glaube ich, wohl beteiligt. Und der berühmte Hammer, der sich dann 5 Meter in den Marsboden hämmern soll. Als erstes Ihre Beteiligung bei diesem Projekt, das ist ja eine NASA-Sonde. Wie sieht das aus? Denn das Gerät, das Seismometer, ist ja ein französisches.
Ja, das ist ganz richtig. Also ich bin im Seismometer-Team und das Instrument wurde tatsächlich in seiner ersten Form für eine russische Mission Mars 96, die 1996 hätte fliegen sollen, entwickelt. Und es ist das einzige Seismometer weltweit, das zum einen einfach flugbereit ist und das zum anderen ein weltraumtaugliches Instrument dieser Qualität ist. Das heißt, wenn die NASA ein Seismometer-Experiment auf dem Mars machen will, hat sie eigentlich gar keine andere Wahl, als die Franzosen zu fragen, ob sie dabei mitmachen wollen.
Aber dieses Seismometer war dann ein kleines bisschen mitschuld, dass die Mission nicht gleich starten konnte, sondern musste um 2 Jahre verschoben werden.
Ja, es gab da leider ein kleines Problem. Also es war tatsächlich buchstäblich ein mikroskopisches Problem. Das Seismometer ist in einem Vakuumbehälter eingebaut, um es vor Störungen aus der Atmosphäre zu schützen. Es gab in einem der Kabelsteckverbinder ein mikroskopisch kleines Loch, durch das dieser Vakuumbehälter Luft gezogen hat. Das war ungefähr so, wenn ein Autoreifen ein vergleichbar großes Loch hätte, dann müsste man ihn in ungefähr 200 Jahren aufpumpen. Aber das Seismometer hat tatsächlich unmittelbar den Unterschied bemerkt. Und dann war klar, das kriegt man nicht schnell genug in den Griff. Das war auch wirklich im letzten Moment quasi, bevor das Gerät auf die Rakete gebaut werden sollte. Das war nicht mehr rechtzeitig in den Griff zu kriegen und dann ist einfach die Sache mit den Planetenumlaufbahnen so, man hat ein Startfenster zum Mars alle 2 Jahre und damit war der Start von 2016 auf 2018 verschoben.
Nun ist diese Sonde gut gelandet und die beiden Geräte, ich erwähnte es schon, sind erfolgreich ausgesetzt, hoffe ich jedenfalls. Gab es da Probleme und ist es an dem, dass diese Geräte auch einsatzbereit sind?
Also das Seismometer ist inzwischen im Einsatz. Wir haben inzwischen zwar mit gewissen Unterbrechungen, aber wir haben eigentlich seit Anfang Januar Daten damit aufgezeichnet. Im Moment sehen wir hauptsächlich Rauschen, das durch die Atmosphäre, durch den Wind verursacht wird. Das Gerät funktioniert aber einwandfrei. Es ist auch tatsächlich, es hat die Qualität erreicht, die geplant war. Das Aussetzen von dem Seismometer ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, weil es ist zum einen das Seismometer selber, das zuerst ausgesetzt wird. Dann hat es eine Weile gedauert, das Verbindungskabel, das hat ein bisschen Druck in Richtung auf das Gerät ausgeübt, das musste justiert werden. Und schließlich wurde noch so eine Glocke, der Windshield, drüber gestülpt, um eine noch bessere Abschirmung von der Atmosphäre zu bekommen. Ja, das hat sich alles ein bisschen hingezogen, weil wir jeden Tag immer nur für eine relativ kurze Zeit mit InSight kommunizieren können und man schickt dann also an einem Tag Kommandos rauf, am nächsten Tag werden die ausgeführt und am dritten Tag kriegt man Fotos zurück, auf denen man sieht, ob das alles so gelaufen ist, wie man wollte. Dadurch hat sich das ein bisschen verzögert. Aber letztlich, davon abgesehen, ist das alles reibungslos verlaufen. Das heißt, Seismometer funktioniert einwandfrei. Das Aussetzen von HP3 hat reibungslos funktioniert. Und ja, wir sind jetzt alle darauf gespannt, dass nächstens das Hämmern anfängt.
Ja, Sie sagten es gerade, der berühmte Hammer, der nun 5 Meter in die Tiefe sich hineinarbeiten soll. Da gab es ja offensichtlich auch einige Probleme. Können Sie uns dazu was sagen?
da muss ich sagen, ich bin selber an der Entwicklung von HP3 nicht beteiligt gewesen. Ich habe das nur so ein bisschen mitbekommen, natürlich von den Gesprächen der Kollegen. Es gab ein bisschen mechanische Probleme. Es handelt sich immerhin um einen kleinen Elektromotor, der die Hammermasse anheben muss und dann wiederum runterfällt und einen Hammerschlag auslöst. Und das muss einige 10.000 Mal funktionieren können und natürlich ohne Wartung. Es kann niemand hingehen und irgendwas reparieren. Und das ist nicht so leicht, so einen Mechanismus zu bauen, der seinerseits klein und kompakt und leicht sein soll und andererseits wartungsfrei eben einige 10.000 Hammerschläge produziert, was ja auch immer eine mechanische Belastung für die Apparatur ist. Es hat dann aber letztlich auch funktioniert. Das ist alles getestet worden in einem 5 Meter tiefen Silo, der mit Sand und Steinen gefüllt war. Also das sollte eigentlich auf dem Mars dann auch funktionieren.
Weiß man denn schon, wann losgehämmert wird?
Also die Kommandosequenz für das Hämmern soll am kommenden Montag losgeschickt werden. Und am Dienstag wird dann tatsächlich gehämmert. Der Mol soll dann in einem ersten Schritt sich 70 cm tief in den Boden reinhämmern. Und am Mittwoch werden dann die Daten in Pasadena ankommen, die das hoffentlich bestätigen, dass das geklappt hat und ja auch vielleicht schon erste Messdaten.
Das wäre also zwischen dem 25. und 27. Februar, also kurz nachdem wir die Sendung ausgestrahlt haben. Was eigentlich schade ist, denn ich hätte gerne noch diese Daten mit in der Sendung gehabt, aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Wird das Gerät, also das Seismometer, in dieser Zeit abgestellt? Denn ich könnte mir vorstellen, man hat das etwa, glaube ich, wo so in 50 cm Entfernung geparkt. Also sobald sind die beiden Geräte mindestens auseinander, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das können Sie sicherlich uns gleich besser sagen, dass es da zu Störungen kommt. Denn auf der einen Seite haben Sie angedeutet, wie empfindlich das Seismometer ist. Und wenn auf der anderen Seite in unmittelbarer Nähe gehämmert wird, könnte ich mir vorstellen, dass es zu Problemen kommt.
Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen eine Kompromisssituation. Also die Fotos vom Mars kann man sich ja auf der Webseite von der NASA anschauen. Da sieht man, wie HP3 ein Stück neben dem Seismometer steht und der Windschild, also wenn man es auf dem Foto sieht, kann man es ungefähr abschätzen. Der Windschild hat 90 cm Durchmesser und HP3 steht ungefähr einen Meter entfernt von dem eigentlichen Seismometer. Natürlich möchte man zum einen nicht, dass das Seismometer zu sehr gestört wird oder vielleicht sogar Schaden nimmt. Deswegen dieser Abstand von einem Meter. Andererseits ist aber natürlich ein Hammer, der auf den Boden schlägt, auch ganz einfach eine künstliche seismische Quelle. Und tatsächlich wird das Seismometer laufen in einer speziellen Konfiguration, um die Hammerschläge aufzuzeichnen und aus den Hammerschlägen dann Informationen über die obersten, ich sag mal 5 bis 10 Meter des Untergrunds zu bekommen. Also der Hammer erzeugt ja Schallwellen, die auch in den Boden reinlaufen, im Boden vielleicht reflektiert werden, wenn es irgendwo in größerer Tiefe eine Felsschicht gibt, laufen auch einfach horizontal an der Oberfläche entlang zum Seismometer hin und daraus kann man tatsächlich was über den Boden und das Material lernen. Also dieses Signal, das zum einen eine Störung darstellt, ist auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig ein wissenschaftliches Experiment.
Ideal wäre ja gewesen, wenn man statt dem einen Seismometer an verschiedenen Punkten, am besten in einer Dreierform angeordnet, über den Mars solche Seismometer hätte. Leider reicht dafür aber das Geld nicht.
Ja, das ist leider so. Das hätte man gerne gemacht. Es gab Anfang der 2000er Jahre mal ein europäisches Projekt, Netlander hieß das. Da war tatsächlich geplant, 4 Instrumente auf dem Mars zu landen, die eben über den Planeten verteilt worden wären. Das Projekt wurde aber auch in einer relativ frühen Entwicklungsphase aus finanziellen Gründen eingestellt. Und InSight ist eine Mission im sogenannten Discovery-Programm der NASA, das eine ziemlich strikte finanzielle Deckelung hat. Und die Mission konnte in der Form tatsächlich auch nur realisiert werden, weil der Lander von InSight praktisch ein Duplikat von dem Phoenix-Lander ist, der vor einigen Jahren schon geflogen ist, sodass man also das eigentliche Raumschiff nicht neu bauen musste, sondern oder neu bauen schon, aber nicht neu entwickeln. sondern auf was Vorhandenes zurückgreifen konnte. Und ein Netzwerk von 3 oder 4 oder noch mehr Stationen zu bauen, wäre halt erheblich zu teuer gewesen. Natürlich haben wir so ein bisschen die Hoffnung, wenn InSight jetzt erfolgreich ist und sich herausstellt, das lohnt sich, dass man da in Zukunft vielleicht zukünftige Missionen auch nochmal mit Seismometern ausstatten könnte.
Wird man eigentlich unterscheiden können, ob es jetzt ein Erdbeben in der Tiefe gibt oder eine Vulkaneruption, was man eigentlich dann optisch sehen müsste, auch weil wir ja auch Orbiter in der Umlaufbahn haben vom Mars, oder ob es sich um einen Meteoriteneinschlag oder einen kosmischen Körper, der dort auf der Oberfläche einschlägt, lässt sich das feststellen damit?
Das lässt sich grundsätzlich unterscheiden, ja. Also an vulkanische Eruptionen glauben wir weniger. Es wäre natürlich spannend, aber nach allem, was wir wissen, sind die letzten Vulkanausbrüche auf dem Mars einige 10 Millionen Jahre her. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass sich da ausgerechnet jetzt was tut, wo wir mit dem Seismometer da sind. Die Signale, die von Erdbeben oder Marsbeben erzeugt werden und die Signale, die von Einschlägen von Meteoriten erzeugt werden, unterscheiden sich schon deutlich. Und da kann man also tatsächlich, wenn man sich die Seismogramme genauer anschaut, unterscheiden, ob das ein Meteorit oder ein Beben gewesen ist. Und die Orbiter, die Sie gerade genannt haben, sollen auch tatsächlich genutzt werden. Es gibt ein paar Beispiele von Gegenden auf dem Mars, die mehrfach fotografiert wurden, wo neue Einschlagskrater aufgetaucht sind. Das heißt, wir wissen, es passieren gelegentlich Einschläge. Und die Orbiter sollen jetzt auch genutzt werden, um solche Einschläge zu entdecken. Wenn InSight ungefähr sagen kann, wo es gewesen ist, dann wird mit dem Orbiter die Gegend abgesucht, fotografiert. Man schaut, ob da ein frischer Krater ist. Und wenn man den findet, dann weiß man genau, wo der Einschlag gewesen ist. Und das hilft dann wiederum bei der Interpretation von den Seismogrammen. Das ist also so ein iterativer Prozess, der dann wiederum dabei hilft, das Innere vom Mars genauer zu sondieren, als es ohne die Einschläge möglich wäre.
Und lässt sich auch mit dem Seismometer in Verbindung auch vielleicht mit dem Wärmeflussprojekt, was letzten Endes dieser Bohrer oder dieser Hammer darstellt, denn er bringt ja Sensoren in die Tiefe gleichzeitig mit, lässt sich da unter Umständen auch Rückschlüsse ziehen, falls in der Nähe, in der Tiefe wohlgemerkt, zum Beispiel Wasservorkommen sind, lässt sich sowas eventuell auch lokalisieren?
Dafür ist ein Seismometer eher weniger geeignet. Es gibt zwar Effekte, die von insbesondere der Ölindustrie genutzt werden, die kleine Unterschiede in Seismogrammen machen, je nachdem, wie vor allem der Gehalt von Erdöl und Erdgas im Gestein ist. Aber wenn man Wasser suchen will, dann benutzt man besser geoelektrische Methoden. Und tatsächlich ist der Landeplatz auch so ausgewählt worden, das war ein Kriterium, dass der HP3-Maulwurf, wenn er sich runterhämmert, auf gar keinen Fall auf Wasser stoßen darf. Denn man will natürlich, wenn es Grundwasser auf dem Mars gibt, das nicht kontaminieren dadurch, dass man da aus Versehen ein Instrument reinhämmert. Das heißt, ein Kriterium dafür, den Landeplatz auszuwählen, war auch tatsächlich, dass das Wasser so tief liegt, wenn überhaupt, dass wir da nicht mal in die Nähe kommen.
Wann glauben Sie, kann man mit ersten Ergebnissen rechnen? Ich meine, das geht ja nicht von heute auf morgen. Man braucht ja auch eine gewisse Beobachtungsdauer.
Ja, also erste vorläufige Ergebnisse, denke ich, werden wir von HP3 im Sommer haben. Beim Seismometer ist es ein bisschen Glückssache. Es müssen halt Erdbeben oder Meteoriteneinschläge passieren und die passieren halt zufällig. Das heißt, da kann man nur abwarten. Aber wir sind zum einen optimistisch, dass da bald was kommt. Unsere Modelle und Abschätzungen sagen, dass das eigentlich so einmal im Monat wie irgendwas sehen müssten. Zum anderen gibt es auch Methoden in der Seismologie, mit denen man etwas über den Untergrund lernen kann, ohne dass man ein Erdbeben dazu braucht. Man kann tatsächlich das Rauschen, das man aufzeichnet, das auch aus dem Boden kommt und deswegen Informationen über den Boden enthält, so auswerten, dass man auch was lernen kann, ohne dass man ein Beben hat.
Es wird also eine spannende Zeit, die jetzt begonnen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Martin Knappmeier vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung und Projektbeteiligt bei der NASA-Mars-Mission InSight. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben und ich hoffe, wir bringen tolle Ergebnisse demnächst hier über diese Frequenz.
Das hoffe ich auch und ich bedanke mich auch für das interessante Gespräch.